Jetzt kommen wir zu den akuten Leukämien und wir werden jetzt die AML besprechen, die akute myeloische Leukämie. Hier sehen Sie ein typisches Blutbild. Ja, das sind zwei rezente Patienten vom Hanau-Krankenhaus. Sie sehen hier, bevor ich das erzähle, jeder Patient, der eine Veränderung in zwei Reihen der Hämatopoese hat, ist bis zum Nachweis des Gegenteils verdächtig auf akute Leukämie oder irgendeine hämatologische Systemerkrankung. Sie sehen hier eine Anämie von 10,2 Hämoglobin. Sie sehen hier eine Leukozytose, 104.000, und eine Thrombozytopenie. Also ich habe hier eine Bizytopenie und eine Leukozytose. Alle drei Reihen sind betroffen und das schreit nach einer hämatologischen Systemerkrankung. Auf der anderen Seite ist ein anderer Patient, 9,4 Hämoglobin. Sie haben 25.000 Thrombozyten hier und 244.000 Leukozyten. Auch da muss man nachschauen, was Sache ist. Das ist das, was wir normalerweise von den Kollegen in der Praxis kriegen. Wenn wir Glück haben, haben wir ein Differentialblutbild und das schaut dann so aus, wenn es manuell ist. Sie sehen hier, dieser Patient hat 14 segmentkernige, also insgesamt 16 Granulozyten, Prozent Granulozyten und 57% Blasten. Das sind die Vorstufen, ja? Das sind die sogenannten Neugeborenen. Und dazwischen nichts, Leere. Das nennt man Hiatus leukemicus, das sogenannte leukämische Loch. Also ich habe ein paar reife Zellen und viele, viele, viele Vorstufen. Und wir haben gesagt, über 10% Blasten ist eine akute Leukämie. Der nächste Patient, auch hier sehen Sie 86% Blasten und ein paar reife Zellen. Auch da dazwischen gar nichts, eine Leere. Warum ich das erzähle? Weil wir sehen werden, was der Unterschied zu einer chronischen myeloischen Leukämie ist. Also Sie sehen, das muss man sich einprägen. Reife Zellen, Vorstufen und dazwischen nichts. Das ist das Charakteristikum einer akuten myeloischen Leukämie. So, also was ist die AML? Die AML ist eine klonale Expansion unreifer myeloischer Vorstufen, Blasten, sowohl entweder im peripheren Blut oder im Knochenmark oder wenn ein Organ betroffen ist, also es kann auch extramedullär sein, das nennt man dann Myelosarkom, das gilt auch als akute myeloische Leukämie. Der Anteil der Blasten muss über 20% sein. Es gibt Ausnahmen, es gibt akute Leukämien, also Formen der akuten myeloischen Leukämie, da wo man Ausnahmen, aber das müssen Sie nicht merken. Wenn Sie Blasten haben im peripheren Blutbild nicht zu suchen. Wenn Sie Blasten haben, dann muss der Patient vorgestellt werden auf einer Hämatologie. Ist es eine heterogene Erkrankung? Früher hat man geglaubt, AML, da gab es die sogenannte Farbklassifikation, French American British Classification, und man hat je nach Morphologie, man hat keine anderen Möglichkeiten zu differenzieren, hat man gesagt, okay, es ist eine Erkrankung, kann diese eine oder die andere Linie betreffen und alle tun gut oder schlecht. Das stimmt nicht, das ist eine heterogene, das ist ein Syndrom mittlerweile. Ich zeige Ihnen warum. Und wie ich vorhin erzählt habe, das kann eine oder mehrere Linien betreffen. So, es gibt eine de novo AML und es gibt eine sekundäre AML. Eine de novo AML ist, wenn der Patient nichts gehabt hat, 21 Jahre alt, nichts, Sportler, nichts gehabt hat und von heute auf morgen, das kann sich innerhalb einer Woche entwickeln, hat der Patient eine AML, das nennt man de novo. Eine sekundäre AML entwickelt man, wenn man Chemotherapie gehabt hat, wenn man Bestrahlung gehabt hat, warum auch immer, wenn man Immunsuppressiva genommen hat, ein myelodysplastisches Syndrom als Vorstufe gehabt hat oder eine myeloproliferative Neoplasie als Vorstufe gehabt hat. Warum ist das wichtig? Weil die Prognose ganz andere ist. Eine de novo AML kann man besser behandeln, die haben eine bessere Prognose als eine sekundäre AML. So, die Inzidenz der AML ist eine seltene Erkrankung. Sie sehen hier, also wenn wir an Mammakarzinom denken, 130 pro 100.000 und ja, sind das ganz wenige Patienten. Sie sehen hier 2,5 bis 3 pro 100.000 im Jahr. Aber immerhin machen es über 40 bis 50 Patienten in Wien aus. Das mediane Alter ist 65 Jahre. Männer sind mehr betroffen als Frauen. Und das, die AML macht 80% aller akuten Leukämien im Erwachsenenalter und 20% der akuten Leukämien im Kindesalter. Die ALL ist genau umgekehrt. So, die Genetik der Entstehung von AML, entweder habe ich eine Aktivierung von Oberflächenrezeptoren, das sind nicht mal Rezeptortyrosinkinasen, RAS, SEKIT, FLT3, JAK2, das können wir alles bestimmen mittlerweile. Und wenn man das hat, dann kommt das zu einer Beschleunigung von Zellproliferation und Apoptosehemmung. Das nennt man Klasse 1 Mutationen. Oder ich habe eine Überexpression von HOX-Genen. Das sind Gene und Genprodukte, die Aktivität anderer Gene regulieren. Und wenn ich das habe, dann kommt das zu einer Blockade der Ausreifung. Also die Zellen bleiben im Vorstufenstadium und kommen nicht rüber. Also von Blasten in einem Promyelozyt. Das nennt man Klasse 2 Mutationen. Sehr oft habe ich beide Mutationen bei einer AML. Ich zeige Ihnen das noch. So, was mache ich, wenn ich so einen Patienten habe mit Verdacht auf akute myeloische Leukämie? Ich mache ein Blutbild, das habe ich sehr oft von den Kollegen extramural. Ich mache aber ein manuelles DIF, ich mache die Chemie und die Gerinnung. Die Gerinnung ganz wichtig. Dann machen wir eine Leukozytentypisierung. Da habe ich 10 Jahre lang, wie gesagt, mit der Frau Oberarzt Silch das gemacht. Das war eine wunderbare, nette Zusammenarbeit. Das nennt man Durchflusszytometrie. Das zeige ich Ihnen ganz genau, was das heißt. Also man typisiert eben die Leukozyten, diese Blasten, um zu unterscheiden, ob das myeloisch sind oder lymphatisch. Dann mache ich eine Knochenmarksbiopsie oder im Falle von Myelosarkom eine Organbiopsie. Ich mache eine Molekularbiologie und Zytogenetik bzw. FISH. So, zunächst Blutbild und Chemie. Was liegt vor? Es liegt sehr oft eine Leukozytose oder eine Panzytopenie, wenn es ein sekundärer AML ist. Der Blastenanteil muss bestimmt werden und eben diesen Hiatus Leukämikus sollte man sich anschauen. Also das da kann man unterscheiden zwischen einer Blastenkrise, einer CML zum Beispiel und einer AML. Chemie ist wichtig, LDH ist sehr oft erhöht als Zeichen einer Zellproliferation. CRP muss man bestimmen, um zu schauen, ob Infektionen vorliegen. Und ganz wichtig, ganz wichtig ist die Gerinnung. Warum? Es gibt eine Form von der akuten myeloischen Leukämie, das ist die sogenannte Promyelozytenleukämie. Das hat eine exzellente Prognose, wenn der Patient die ersten 4 Tage überlebt. Und sehr oft kriegen wir diese Patienten am Freitagnachmittag. Weil in vielen, also ich habe früher auch Niederösterreich mitbetreut, also in Lienz, die Patienten gehen zum Hausarzt am Dienstag und kriegen den Befund am Donnerstag. Und wenn der Hausarzt sich das schnell anschaut, dann kriegen wir den Patienten am Donnerstag, ansonsten am Freitagnachmittag. Und da ist sehr oft zu spät für die M3. Also wenn man die Gerinnung hinkriegen kann, dann kriegt man die Erkrankung auch hin. Und zwar, weil sie eine DIC entwickeln. Kein Mensch weiß warum, aber diese Promyelozyten, die nicht übergehen in einem Myelozytenstadium, die aktivieren das Gerinnungssystem und dadurch kommt es zu einer Koagulopathie und Verblutungen. Also immer an die Gerinnung denken. Hier sehen Sie diese sogenannte Leukozytentypisierung. Sie müssen sich vorstellen, diese Zellen emittieren optische Signale in Abhängigkeit von der Größe, von der Granulierung und von der Explosion von Oberflächenmarker. Ich zeige Ihnen hier, wie das vor sich geht. Sie sehen hier, wir haben 2 Koordinaten. Hier ist die Größe der Zelle, hier ist die Granulierung. Und wenn ein Granulozyt kommt, der ist groß und granuliert, der kommt da oben. Während ein Monozyt groß ist, aber nicht granuliert, der kommt hierher. Moment, da. Da. Und dann kommt ein Lymphozyt hier und Sie sehen, der Lymphozyt ist klein und nicht granuliert, deswegen haben wir die Lymphozyten hier bei den Koordinaten. Und die Blasten, das sogenannte Blastenfenster ist ungefähr da. Ja? Und diese Blasten nimmt man und dann behandelt man diese Blasten mit Antikörper und diese Antikörper, je nach Antikörper, CD45, CD33, CD34, so kann man unterscheiden zwischen den einzelnen Zellen und diese Zellen kann man dann differenzieren in myeloisch oder lymphatisch. Warum ist das so? Ist das wichtig? Weil die Behandlung einer ALL ganz andere ist als die Behandlung einer akuten myeloischen Leukämie. Und Sie sehen hier, jede Zelle ist in Abhängigkeit von der Reifung von der Stufe, exprimiert diese Zelle andere Antikörper. Das heißt, wir können mittlerweile die Zellen wunderbar differenzieren durch die Leukozytentypisierung. So, was mache ich noch? Ich mache eine Knochenmarkspunktion. Sie sehen hier, da gehe ich in die Spongiosa und nehme ein bisschen ein Aspirat, also Flüssigkeit, und eine Stanze. Und färbe zunächst schaue ich mir das morphologisch an. Die Zellen sind, die größten Zellen im Knochenmark sind die sogenannten Megakaryozyten, also die Vorstufen von den Blättchen, von den Thrombozyten. Man kann dann die Zellen morphologisch und ganz genau unterscheiden, ist das ein Blast, in welche Linie die Zelle gehört, etc. etc. Sie sehen hier, also sehr oft ist es bei den akuten Leukämien, ist das Knochenmark voll. Normalerweise hat man ein Verhältnis 1:1, Zellen und Fettvakuolen. In diesem Fall sehen Sie, dass dieses Knochenmark voll ist mit Zellen. Das ist nicht normal. Hier sehen Sie die Morphologie. Ja? Also zum Beispiel bei dieser M3, diese Notfallsituation bei der akuten myeloischen Leukämie, haben sehr oft die Zellen Auerstäbchen. Ja? Das ist, und sind groß und das sind Promyelozyten und haben ein Auerstäbchen und daran erkennt man diese Zellen. Ja, und hier ein typisches Bild von Blasten, von Vorstufen. Sollte man nicht zu viel haben im Knochenmark davon. Man färbt auch diese Zellen, das nennt man Immunhistochemie. Und es gibt für jede Erkrankung ein bestimmtes Muster. Das macht entweder die Pathologie oder die Zytologie. Sehen Sie hier, CD117, das ist Git. Ja. CD34, CD68, CD14. Also man kann diese Zellen charakterisieren, entweder durch Leukozytentypisierung oder Immunhistochemie. Das ist aber nicht alles, weil wir mittlerweile auch die Molekularbiologie brauchen. Also Veränderungen der Zellen. Sie sehen hier Nachweis und Charakterisierung von somatischen, genetischen und epigenetischen Alterationen. Man macht das mit der PCR, entweder nimmt man DNA oder RNA. Man braucht eben keine proliferierenden Zellen in dem Fall, es ist sehr sensitiv und das ist sehr teuer. Also wir machen für die AML eine Multiplex-PCR und dann können wir diese AML unterteilen dadurch. Ja? Es gibt zum Beispiel, ist für die Prognose wichtig, die AML M3, was ich vorhin erwähnt habe, hat zum Beispiel als Charakteristikum eine Veränderung, das nennt man PML RAR11-Alpha und eine Translokation T1517. Das heißt, es kommt zu einem Austausch zwischen dem Chromosom 15 und Chromosom 17 und das ist sehr charakteristisch für die M3. Während eine M2 hat eine AML-ETO, Veränderung, das ist eine molekulare Veränderung und das eine Translokation zwischen dem Chromosom 8 und 21. Das ist die Molekularbiologie. Es gibt andere molekularbiologische Veränderungen wie FLT3, NPM1. Das ist ganz wichtig. Warum? Wenn ich einen Patienten habe, der eine FLT3-Mutation hat, dann weiß ich, auch wenn er jung ist und eine de novo AML ist, dieser Patient gehört stammzelltransplantiert. Der wird mit der Chemotherapie nicht geheilt. Deswegen machen wir das auch. Die Zytogenetik ist auch wichtig. Zytogenetik, Sie sehen hier, das sind Chromosomenveränderungen innerhalb der Blasten, also nicht konstitutionell wie bei Down-Syndrom, sondern nur bei den Blasten. Das ist die klassische Verwechslung, weil wir haben auch Trisomie 21 bei der AML, das hat mit Down-Syndrom nichts zu tun. Das sind Veränderungen innerhalb der Blasten. Und Sie sehen hier, wir können numerische und strukturelle Chromosomenveränderungen nachweisen dadurch. Und das ist auch wichtig für die Prognose. Weil sekundäre AML, wenn Patienten mit Mammakarzinom, Patientinnen, Entschuldigung, muss man gendern, mit Mammakarzinom eine Chemotherapie gehabt haben oder Bestrahlung, dann gibt es ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von sekundären AMLs. Und die sind charakterisiert durch chromosomale Veränderungen, wie Monosomie 7, Chromosom 5 Veränderung, Chromosom 3 Veränderung. Das heißt, dadurch wissen wir, dass das eine sekundäre AML ist und unsere Prognose, unser Handel ist ganz anders. Weil wenn es ein jünger Patient ist, muss man einen Fremdspender suchen und die Patienten transplantieren. Bei der Fischuntersuchung, das ist Fluoreszenz in situ Hybridisierung, da kann man strukturelle Veränderungen innerhalb eines Chromosoms, also wie beim Schachspielen, wenn ich das ganze Brett einen Überblick haben möchte, schaue ich von oben drauf, wenn ich mache ich Zytogenetik, wenn ich aber nur wissen will, ob der Läufer da ist, mache ich Fisch. Das heißt, Fisch ist einfacher, man braucht keine Metaphasen, das heißt keine Zellen, die in Teilung sind, sondern es reichen Interphasen. Während bei der Zytogenetik muss ich Metaphasen, muss ich schauen, dass ich viele Zellen gewinne und die werden dann untersucht. Und dann kriegt man so einen Karyotyp, das nennt man Karyotyp. Ja? Und je nach Veränderung, da brauchen Sie ein ganz gut geschultes Personal, das hat man nicht überall in Österreich, während Fisch kann fast jedes Spital machen mit einer Hämatologie. So, und Sie sehen, es ist sehr kompliziert, die AML in der Diagnostik. Sie sehen hier, was man für Veränderungen hier hat, sowohl molekularbiologisch als auch zytogenetisch, als auch im Fisch. Und jede AML verläuft anders und bei jeder AML ist die Therapie ein bisschen anders. Ja? Also es ist sehr kompliziert, aber wir kriegen in der Regel alle Befunde innerhalb kurzer Zeit, also 3 bis 4 Wochen und können, die erste Therapie ist bei allen gleich, ja, die Chemotherapie. Aber dann, nach einem Monat, müssen wir für jeden Patienten ein Konzept haben. So, und Sie sehen, wir können es charakterisieren, zytogenetische Veränderung, das habe ich Ihnen jetzt erzählt, also diese Chromosomenveränderung, entweder Austausch zwischen 2 Chromosomen oder innerhalb eines Chromosoms eine Inversion. Und je nachdem, was man da hat, gibt es eine entsprechende Morphologie, also von dieser Farbklassifikation, also M0 bis M7. Und das sind die involvierten Gene, die kann ich nachweisen mittels Molekularbiologie. Und hier habe ich die Prognose. Sie sehen, diese ersten 3 Veränderungen, 821, 16 und 517, die haben eine exzellente Prognose. Während Veränderungen wie hier zum Beispiel im Chromosom 3, Chromosom 6, 9, 7, die haben schlechtere Prognosen. Diese Patienten muss ich transplantieren, wenn sie jung sind. Und wenn sie älter sind, keine Chemotherapie, sondern eher eine Hypomethylierungstherapie. Dazu kommen wir noch. Und das ist so klassisch der Befund eines Patienten, wo wir alle Untersuchungen gemacht haben. Sie sehen hier Morphologieblasten, dann haben wir die Leukozytentypisierung. Sie sehen hier die Zytogenetik, Chromosom 5, 7, Trisomie 1, also das nennt man komplexer Karyotyp. Das ist ein ganz, ganz schlechter Verlauf von der akuten Leukämie und die Prognose ist entsprechend ungünstig. So, es gibt 2 Klassifikationen. Es gibt die alte, die French-American-British-Klassifikation und die neue, die WHO-Klassifikation von 2008. Der Unterschied ist, das war morphologisch orientiert, über 30% Blasten, M0 bis M7 Morphologie. Hier haben wir mehr Molekularbiologie und Zytogenetik und für die Diagnose reichen 20% Blasten. Sie sehen hier die Farbklassifikation M0 bis M7 und das ist die WHO-Klassifikation. Gut, und das habe ich auch vorhin erwähnt, es gibt Veränderungen, die eine gute Prognose haben, die reversibel sind und andere, die ganz schlecht sind, wie Chromosom 5, 7, also Hyperdiploidie, komplexe Anomalien etc. So schauen auch klassische Befunde, wenn wir die kriegen. Gut, dann machen wir die Therapie. Was ist Ziel der Therapie? Ich muss diese Blasten reduzieren. Das heißt, ich muss sie unter 5%. Wir haben alle, wenn wir eine Infektion haben, haben wir Blasten im Knochenmark. Aber das sind normale Blasten, gute Blasten. Weil irgendwo muss eine Vorstufe sein für die Reifen. Aber die überschreiten nie die 5%-Grenze. Nie. Die Blasten, ich muss bei der Therapie die Blasten reduzieren, also unter 5%, das nennt man komplette hämatologische Remission, also komplette Remission. Und diese Remission muss ich dann erhalten. Okay, also die Emission. Und wenn ich molekulare Veränderungen habe, dann ist es wunderbar, dann kann ich es auch kontrollieren. Manche gehen erst nach einem Jahr, werden nach einem Jahr negativ, manche werden gleich danach negativ. Und was habe ich da für Therapieoptionen? Eine intensive Chemotherapie für alle, die eine intensive Chemotherapie aushalten. Ältere Patienten können das nicht aushalten. Das ist eine Therapie, die das Knochenmark also so unterdrückt, also gewollterweise, so dass die Patienten in der Aplasie kommen. Aplasie, das heißt, sie haben überhaupt keine Granulozyten, die haben keine Thrombozyten, die brauchen Blutkonserven. Und in dieser Phase sind die Patienten infektgefährdet, die brauchen Support. Das heißt, da muss jeder durch. Und die kriegen fast alle eine Sepsis. Ja? Und eine Sepsis muss ein Herz aushalten. Das heißt, Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen, mit Organeinschränkungen, die können diese Therapie nicht aushalten. Deswegen eine intensive Chemotherapie nur für die, die es aushalten. Die Patienten, die eine molekulare oder genetische Veränderung haben, die prognostisch schlecht ist, die werden transplantiert. Bei Patienten, die älter sind, eine Leukozytose haben und wir nur eine palliative Therapie machen, geben wir Low-Dose-ARAC, also ein Medikament in niedriger Dosierung, damit die Zellen nicht sehr stark hochsteigen. Bei einigen alten Menschen machen wir nur Best Supportive Care. Das heißt, wir geben Antibiotika, wenn sie fiebern, wir geben Thrombozytenkonzentrate oder Blut. Es gibt neue Therapieansätze, das ist schon, also das machen wir schon seit einiger Zeit, zum Beispiel die Hypomethylierungstherapie bei Patienten, die sekundäre AMLs haben, aber nicht für die Transplantation nicht geeignet. Da machen wir eine Hypomethylierungstherapie, das ist eine Spritze, die kriegt man sieben Tage hintereinander, 3 Wochen Pause. Das ist aber alles palliativ. So. Chemotherapie, das Prinzip der Chemotherapie, das wissen wir alle. Sie sehen hier, das ist der Zellzyklus. Sie haben die GEP-0-Phase, wo die Zellen ruhen. Dann geht die Zelle in eine G1-Phase als Vorbereitung für die Synthese, DNA-Synthese und nachher in eine G2-Phase als Vorbereitung für die Mitose. Und wir schauen immer, dass wir mindestens 2 Chemotherapien haben, damit wir diese Zellen in vielen verschiedenen Phasen erwischen. Ja, bei der AML ist das Hauptmedikament das Cytarabin. Dann gibt es die Anthracycline, die sind da und dort überall, zum Beispiel hier. Und je nach Krankenhaus, man gibt Etoposid oder nicht. Aber Cytarabin ist die Basis der Therapie für die AML. So. Also, wenn wir eine intensive Chemotherapie machen, machen wir eine Induktionstherapie. Wir induzieren eine komplette Remission unter 5% Blasten. Und dann machen wir 4 Konsolidierungstherapien. Also Remissionserhaltung. Und das sind die Schemata. Muss man sich nicht merken. Man muss nur wissen, es gibt Schemata für die Induktionstherapie. Das sogenannte DAV-Schema, 3 plus 5 plus 7. Viele machen nur 3 plus 7. Wenn das nicht funktioniert, machen wir den nächsten Versuch mit einem MyDAC-Schema. Wenn es nicht funktioniert, machen wir einen Flak-Versuch. Wenn es nicht funktioniert, schaut es ziemlich düster aus. Dann machen wir Chlorpharabin und schauen, dass wir den Patienten transportieren. Da geht es sehr oft schief, weil wenn der Patient muss da in eine Remission kommen. Leider können wir manche Patienten nicht in eine Remission bringen. Dann, wenn der Patient in eine komplette Remission gekommen ist, machen wir eine Konsolidierungstherapie, 4 Zyklen. Es gibt keine Studie, die zeigt, dass 3 Zyklen schlechter sind als 4 Zyklen, aber es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass 4 Zyklen besser sind als ein Zyklus. Aber wir machen 4 Zyklen, weil die Studie so gemacht worden ist. Und je nach Alter des Patienten machen wir entweder Hochdosistherapie oder eher intermediäre Dosierung. Da gibt es eben diese ganzen Publikationen. Ausnahme ist die sogenannte M3, da erzähle ich Ihnen eine nette Geschichte. Das ist die sogenannte, das ist diese Leukämie, akute AML mit der Gerinnungsstörung. Und diese AML behandelt man anders nach dem AIDA-Schema und mittlerweile kann man Arsentrioxid. Ich war selber bei unserem größten Kongress 2007 in Amerika, das war in Atlanta, da haben die Iraner und die Chinesen, weil sie kein Geld bzw. Sanktionen haben sie Arsen hat der Virchow schon vor 150 Jahren benutzt für die Leukosen und haben zeigen können, dass man Arsen benutzen kann, weil es billig ist, kostet 3 Euro in China, mit ATRA. ATRA ist, also Sie müssen sich vorstellen, bei der Promyelozytenleukämie kann die Zelle von dem Promyelozytenstadium nicht in den Myelozytenstadium übergehen. Warum? Weil die Retinoinsäure fehlt. Deswegen gibt man ATRA, Alt-Trans-Retinoinsäure. Die Chinesen haben zeigen können, dass Arsen wunderbar wirksam ist. Die wurden belächelt. Jahre später, also heute, kaufen wir dieses Medikament um 50.000 Euro. Man hat ein Trioxid dazugegeben, IV, also normalerweise schluckt man Arsen, das hat man dann als Lösung dann hergestellt. Wir zahlen 50.000 Euro. Jede Behandlung kostet 50.000 Euro. In China 3. Aber es ist nicht das Gleiche, weil die Bioverfügbarkeit ist eine andere. Also ein exzellentes Medikament, man braucht keine Chemotherapie für die Behandlung dieser Erkrankung. Ja? Also man sieht, auch Chinesen bringen sehr viel Innovation. So, wer kriegt eine allogene Stammzelltransplantation? Patienten unter 60. Warum? Weil eine allogene Stammzelltransplantation die Therapie toxisch ist. Das heißt, man muss es überleben. Graft versus Host Erkrankung, diverse Infektionen, Sepsis. Also wir behandeln, mittlerweile sagen wir, auch ältere, aber biologisch jüngere Patienten, es gibt einen Score, den Score nehmen wir, wenn der Patient nur einen Punkt kriegt, kann man eine Transplantation machen, wenn man zwei und mehr Punkte kriegt in diesem Score, dann wird die Transplantation nicht gemacht und da sind wichtige Organe in diesem Score, Herz, Lunge, Leber und Infektionen, Krebserkrankungen etc. So, wer wird transplantiert? Patienten mit High-Risk-Situationen. Wenn ein Patient einen Relaps hat, also wenn ich einen Patienten habe, der hat eine gute Prognose von der Molekulargenetik, aber er relapsiert, also Wiederkehrerkrankung, der muss transplantiert werden, weil man davon ausgeht, dass man diese Erkrankung nicht mehr heilen kann mit Chemotherapie. Wir schauen, dass wir einen Familienspender kriegen, wenn es geht, in Österreich eher nicht. Es gibt Länder, wo man mehr Geschwister hat. Ein Geschwister macht 25% Wahrscheinlichkeit der Kompatibilität. Zwei Geschwister machen nicht 50, sondern 37,5. Erst bei 8 Geschwistern hat man 50% Wahrscheinlichkeit. Die Fremdspenderwahrscheinlichkeit ist 70%. Also gar nicht so schlecht. Deswegen schauen wir immer, dass die Patienten schon vom Tag 1 eine HLA-Typisierung kriegen. Und wir schauen, dass wir immer die Geschwister typisieren. Und wenn sie nicht passen, der Patient ein High-Risk-Patient ist, dann machen wir eine Fremdspendesuche. Das ist ein internationales Register. Was ist Best Supportive Care? Das sind Patienten, die für eine Chemotherapie nicht in Frage kommen. Wir behandeln Infektionen. Wir geben Litalierhydroxyurea, das ist ein Zellreduktivum. Wir geben Thrombozyten und Erythrozytenkonzentrate. Wie gesagt, die anderen Therapien habe ich vorhin erwähnt, Vidaza, Dacogen, das sind Hypomethylierungstherapien, Clofarabin als Salvage-Therapie, wenn die anderen Therapien nicht funktionieren und der Patient hat einen Spender, dann geben wir Clofarabin, kostet 40.000 Euro. Und viele FLT3-Inhibitoren, die haben sich leider nicht bewährt, zumindest nicht als Monotherapien.